Radio Ochsenkopf. Da gibt's was auf die Ohren.
So, schönen guten Tag, lieber Herr Micke. Schön, dass Sie sich so kurzfristig Zeit für uns genommen haben. Wir sind hier für Radio Ochsenkopf und würden gerne ein kleines Interview mit Ihnen durchführen. Wir sind hier im Greifvogelpark unter Falknerei in Wunsiedel am Katharinenberg. Und ja, wir haben natürlich jede Menge Fragen. Und was mich als allererstes ganz brennend interessiert, ist, wie macht man die sind ja Wildvögel, wie hält man die so, dass die auch immer wieder bei der Flugschau dabei sind und nicht einfach abhauen, während sie in der Luft sind?
Ja, es ist ganz einfach, es beruht auf der Basis des gegenseitigen Einvernehmens. Das heißt, der Vogel macht was für mich, dafür kriegt er was. Das heißt, er kriegt eine Belohnung dafür, wenn er bestimmte Dinge macht. Und wenn er das nicht macht, dann kriegt er es halt nur eingeschränkt oder gar nicht, wenn er Fehlverhalten zeigt. Das heißt, man trainiert den Vogel genauso, wie man einen Hund, eine Katze oder ein Pferd trainiert.
Genau, auf einer Belohnungsbasis. Aber wenn der jetzt in der Luft ist, so könnte der sich ja auch überlinken. Ich fliege einfach weiter und schnapp mir von der Nachbarin irgendwie einen Huhn oder so. Das ist ja dann größer oder...
Also prinzipiell sind alle Vögel, die wir hier einsetzen, keine jagdlich geführten Vögel. Das heißt, wenn ich mit so einem Vogel natürlich zur Jagd gehen würde, auf Federwild dann wäre es natürlich tatsächlich so, dass der Vogel sich eine Taube, eine Krähe, eine Dohle oder irgendwas schnappen würde. Oder aber, wir haben auch Vögel, wie zum Beispiel der Flugzeugfalker, der auf das Flugzeug fliegt, der jagt im Winter, Herbst und Winter dann aktiv Krähen. Da ist halt dann das Flugzeug einfacher sich zu schnappen wie die Krähe. Mhm. Ja, und er kriegt, wenn er jetzt eine Krähe fangen würde, kriegt er keine Belohnung dafür. Dafür kriegt er am Flugzeug mehr Belohnung.
Aha, okay, so funktioniert das dann und das wissen die. Wie viele Greifvögel haben Sie denn hier?
Wir haben hier 57 Vögel aus 23 verschiedenen Arten.
Mhm. Ist ja Wahnsinn. Also da gibt es ja, alleine bei den Falken gibt es auch schon, glaube ich, 39 verschiedene Arten oder so.
Verschiedene gell? Arten, ja. Aha. Wobei die einheimischen Arten, das wäre der Turmfalke, der Wanderfalke, der Merlin und der Baumfalke. Wir haben natürlich auch nicht einheimische wie Gärfalken, Lannerfalken, Luggerfalken und so weiter.
Mhm. Wahnsinn. Also, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, Sie haben jetzt Ihren Park eröffnet ab 31.03. ist jetzt wieder eröffnet. Sie haben immer täglich die Flugschaus um 15 Uhr. Da sehen wir jetzt auch gleich. Sind wir schon alle ganz gespannt. genau. Und wie lange Vorbereitungszeit brauchen die Greifvögel denn für so eine Flugschau? Also, was wird da...
Das kommt immer ganz drauf zusammen, was der Vogel machen muss oder soll. Wir fliegen die Vögel, wir arbeiten mit ihnen. Es kristallisiert sich heraus, welcher Vogel hat Ambitionen jetzt auf Schnelligkeit oder welcher ist ein wenig zurückhaltend oder welche die hochintelligenten Vögel, von denen ich kann mehr verlangen. Das ist ganz verschieden. Ich sage mal, die Vorbereitungsphase von der Winterpause in die Saison rein dauert ungefähr ja, so 4 bis 6 bis 8 Wochen. Mhm. Vögel, die natürlich frisch sind, die jung sind und neu trainiert werden, die haben den ganzen Winter durchtrainiert und die werden täglich trainiert.
Ah, okay. Und bei den Jungvögeln, Sie haben ja hier auch eine Aufzuchtstation auf 300 Quadratmeter, glaube ich, habe ich hier gelesen. Wie merkt man denn, ob die jetzt tauglich sind? Gibt es da auch so eine Art, ich frage jetzt mal, wie Casting, der ist tauglich, der ist nicht, der ist zu schüchtern.
Ja, das hat was mit der Hormonausschüttung zu tun. Das ist wie bei jedem Lebewesen, wenn man das genau zuschaut im Frühjahr, wenn dann die Sonnenstrahlen kommen, die Endorphine, die Hormone sprießen, dann sieht man ziemlich deutlich, wer ist bereit, dass er sich mit einem Partner einlässt oder nicht. Mhm. Dann sage ich natürlich auch, okay, diese Art passt zu dem jetzt dazu. Mhm. Und die Vögel zeigen es eigentlich selber, indem sie auch dort sitzen und dann bolzen am Block. Mhm. Die fangen das Bolzen an, dann sehe ich, aha, der schaut auf die darüber, die zwei passen gut zusammen. Ja, dann kommen sie halt mal in der Zuchtfalle hinein und schauen mal, ob sie was machen oder nicht. Zwingen können wir es natürlich nicht.
Ja, klar.
Aber es ist für uns auch in den Zurschaustellungsfalien, wie zum Beispiel jetzt bei den Rotschwanz, die haben Eier, die Kanadier, Us haben Eier, die Aguyas werden hoffentlich bald Eier legen, also sie sind schwer am Wellen jeden Tag. Mhm. Die Caracaras ist für mich ein Feedback, dass den Vögeln gut geht, weil nur dort, wo es einem gut geht, vermehrt man sich auch.
Ah, okay. Und wie lang die Brutzeit, glaube ich, ist irgendwie 40 Tage?
Das ist verschieden, so, bei den Falken 28 Tagen, bei den Adlern 40 Tagen, bei den Geiern 60 Tagen. Das ist je nach Art verschieden, die Länge der Brutdauer.
Okay, also sehr spannend auf jeden Fall. Bei den Flugshows, die landen ja dann auf dem Arm, auf dem Kopf? Ist es nicht sehr gefährlich? Die Frage wurde ihm bestimmt schon 100.000 Mal gestellt.
Man lernt seine Vögel kennen. Mhm. Man weiß jetzt, okay, das ist ein bisschen eine Zicke, die zwickt gerne mal hin. Aber prinzipiell, wenn der Vogel geflogen kommt, der will mir ja nicht wehtun. Der Vogel möchte von mir Belohnung haben. Und diese Belohnung holt er sich ja nicht unter Zwang, sondern dann kommt hergeflogen und sagt, hey Hund, war ich gut? Du weißt gut, da hast du eine Belohnung. Es gibt also für den Vogel keinen Grund, mir Schaden zuzufügen. Mhm. Es gibt natürlich Vögel, die können nichts dafür, wenn die lange verhaushaft, das ist wie bei jedem anderen Lebewesen, die lange verhaushaft, so ein wenig fester hin. Das weiß man dann und schützt sich dann durch einen Handschuh an der Hand. Und Vögel natürlich, die, sage ich jetzt mal, ein wenig grobmotorischer sind, die lassen wir nicht ans Publikum ran. Ja? Weil unsere Gänsegeier, die fliegen die Heckenschere, also die. Da schauen wir immer schon peinlichst darauf auf, dass der nicht in die Zuschauermenge hineinspringt. Die haben wir gut unter Kontrolle, macht sie auch nicht. Dann haben wir wieder welche wie ein Pangi. Okay, der interessiert sich ab und zu mal für ein Ohrring, der knabbert ein wenig oder eine Haarspange. Den nimmt er schon mal mit. Gell? Aber der springt dann von Kopf zu Kopf zum Beispiel und bei dem bin ich mir sicher, dass er nichts macht. Sicherlich ein kleiner Kratzer kann immer noch mal drin sein.
Aber
dafür sind wir gut versichert.
Mhm. Ja, das denke ich mir. Und bei so einer Flugschau ist noch nie irgendwie was, ist da schon mal was passiert? Irgendwie, dass
er
sich so ein Ohrring gekrallt hat oder so?
Nö, also passiert ist noch nichts. Okay, wenn ich natürlich jetzt so wie die Cappies verteilt für den Pangi, der vom Kopf zu Kopf springt und wir sagen dann dreimal, bitte nicht an Kinder, weil er rutscht manchmal ab und dann kann schon sein, dass er ein bisschen einen Kratzer macht und dann sind wieder Eltern dabei, soll ich so unvernünftig sein, übergeben es kurz, bevor er da ist, dem kleinen Filius, der kleine Filius hat natürlich Angst, zuckt, weil er kommt und Schreit rutscht dann vielleicht ab und geht über das Genick einmal ein wenig ein Kratzer rein. Aber mein Gott, da gibt es noch ein Eis und ein wenig eine Creme drauf und ein Pastellack.
Alles absolut. Nun machen Sie das ja schon sehr lange. Sie sind quasi aufgewachsen. Ihr Vater war Falkner. Sie machen das, glaube ich, noch seit 25 Jahren. Oder vielleicht auch schon länger.
Viel länger, seit ich denken kann eigentlich.
Was hat Sie denn als Kind so fasziniert? Oder mit wie vielen Jahren haben Sie denn angefangen?
Also meine ersten Folge habe ich gehabt, ich weiß nicht, ob ich schon in der Schule war. Ich glaube, da war ich noch nicht einmal in der Schule. Das war der Turmfalke. Und natürlich, mein Vater, der hat das Agro, der hat das richtig gut gemacht, war natürlich ein Vorbild. Und mich hat immer fasziniert, wenn man so einen Vogel, der eigentlich wild ist und sich entscheiden kann, kommt er wieder her oder kommt er nicht her, der dann tatsächlich zurückkommt und sagt, okay, mir passt es bei dir, du hast alles richtig gemacht. Also dieses Feedback durchs Zurückkommen, das ist das, was mich dann faszinierend ist.
Das glaube ich, weil das sind ja Wildtiere und das ist hoch in der Luft. Also ich habe auch immer gesagt, also wenn man an sowas wie Wiedergeburt glaubt, dann möchte ich echt ein Adler sein, atemgeschützt und überall hinfliegen. Ja, weil es sind schon mächtige Tiere, also richtig toll. Es gab mal, Sie hatten hier einen Falken, den Kiro. Ja. Und der Kiro habe ich mir auch im Internet angeschaut. Galileo hat mal einen Test gemacht, wer ist schneller, der Vogel, der Mensch oder die Maschine. Ja? Und können Sie da ein bisschen drüber erzählen?
Ja, das war der Kiro, das war ein weißer Gärfalke. Die Sendung hat geheißen Beats a Beast bei Galileo. Das heißt, Galileo ist auf mich zugekommen und hat gesagt, sie würden gerne die Schnelligkeit des Falkens präsentieren, wenn man das machen kann. Habe ich gesagt, okay, stolz einen Heliumballon her, dann springe ich ab und nehme einen Kiro mit hinter mir her. Mhm. Haben sie dann gesagt, nö, das geht nicht, sie selber kennen das nicht, weil. Dann sind wir so verblieben, ein Speedjumper, und zwar der Stephen Gate, mit dem ich jetzt immer noch sehr gut befreundet bin. In Berlin ist der oben, der ist mehrfacher Meister im Speedjumpen. Mhm. Das heißt, 3000 Meter Kopf voraus, düste ab. Und der Alexander Braun, mein Pilot, der Vorstand vom Mondsiedler-Modellflugverein, hat dann extra einen GFK, also Vollplastikflieger gebaut, der bis zu 400 Stundenkilometer aushält. Mhm. Einen Motor neu gebaut, der Motor, wenn er Vollgas gibt, den hat es dann teilweise aus dem Rumpf rausgerissen, so viel Pfeffer hat der Motor. Mhm. Dann haben wir den Motor, dann ist der Speedjumper praktisch gesprungen mit einem GPS und die Geschwindigkeit wurde gemessen mit dem GPS. Mhm. Und der Kiro ist dann hinter dem Flugzeug her. Wir sind auf, ich glaube, wir waren auf irgendwo bei 500 Meter, waren wir übrigens jetzt letzten Sonntag auch wieder bei über 600 Meter. Wahnsinn. Ist der auf mit dem Flugzeug. Und dann, wenn der den Moment genau richtig passt, dann macht das Flugzeug, praktisch ferngesteuerte Flugzeug, einen Sturzflug. Mhm. Und der Kiro, der pfeffert dann hinterher. Und dann erreicht er, also der macht den Sturzflug, wird zum Tropfen, dreht sich, damit er einen Drall hat, dass die Flugbahn gerade bleibt, wie ein Geschoss. Mhm. Und beschleunigt dann noch während des Falls. Und so erreichen die Vögel Geschwindigkeit bis zu 400 Stundenkilometer.
Wahnsinn.
Und wir haben damals 351 gehabt.
351. Mhm. Und der Stephen Gate hatte?
Der Stephen Gate hat irgendwann 312 gehabt.
Ah, also Falke hat gewonnen gegen Mensch im freien Fall.
Genau.
Und dann musste aber der Mensch...
War ein guter Verlierer.
War ein guter Verlierer. Aber dann kam der Mensch mit der Maschine und wollte es wissen.
Ja, das, ich meine, man kann natürlich das Tier nicht den Gewinner sein lassen. Mhm. Und diese Maschine war da am Start, weil das war eine handgearbeitete Maschine, ich weiß nicht mehr, wie viel, 1000 PS. Und
also, die schnellste Maschine, glaube ich,
ja,
auch.
Ja, das ist ein Kunstflugteil, war das ein richtiges Ding. Irgendwas 600.000 Euro, glaube ich, hat das Ding kostet. Also wenn er dagegen verliert, das passt. Das kann man stehen. Das sind ja die Falken prinzipiell die schnellsten Lebewesen dieser Erde.
Ja, Wahnsinn.
Und das hat er schön bewiesen. Also der hat richtig Gas gegeben. Und das machen wir auch Samstag, Sonntag und Feiertag im Greifvogelpark.
Ah, okay.
Da haben wir auch ein GPS drin. Wir wissen, wie hoch das wir sind. Wir wissen, wie schnell das wir sind. Mhm. Wenn das Wetter natürlich passt, dann kommt Alexander, dann schrauben wir uns auf. Wie gesagt, am Sonntag der erste Flug überhaupt heuer, da war er also in den Wolken verschwunden, der Falke. Ja, und dann hat man wirklich mit dem Auge nur noch Blitzen sehen, die weißen Unterseiten der Schwingen, wenn die Sonne drauf gescheint hat. Mhm. Sonst hat man überhaupt nicht mehr gesehen. Mhm. Und das war schon. Also, da kriege ich sogar noch, nach 10 Jahren immer noch Gänsehaut.
Bis in den Himmel. Oh, ich glaube so. Also ich habe auch gesagt, das ist ja für mich einfach auch so ein Traum, dass ich sage, einmal so ganz nah. Ich wohne hier in Mainleus und da haben die auch Falken, also ein Nachbargrundstück, und ich gehe dann immer so über die Felder und schreie dann immer so, kja, kja. Ich dachte, das ist der Ruf, den ich gehört habe. Ich glaube, das ist gar nicht der Falkenruf, oder?
Kja, kja, das ist der Bussard.
Das war der Bussard.
Der Mäusebussard, die Turmfalken, die machen so gick, 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 gick.
Ah, okay.
Und das sieht man sehr häufig. Sind fast auf jedem Gebäude, wo irgendwo ein Schlupfloch ist. Auch hier auf der Ruine St. Katharina ist ein Pärchen droben. Ernähren sich von Mäusen, sind wohl in Deutschland die am häufig vorkommenden Greifvögel.
Genau, diesen Mäusebussard ist am meisten zu sehen.
Die stehen dann so in der Luft und rütteln und suchen praktisch nach den Mäusen am Boden, die sogenannten Rüttelfalken oder Turmfalken sind das.
Okay, genau, das ist an dem Rütteln in der Luft merkt man es. Und ich glaube, oder war das nicht der Mäusebussard, den man dann merkt an dem Aufschwingen mit der Thermik? Oder
ja,
was
der Mäusebussard, der rüttelt auch teilweise selten. Das ist jetzt der Vogel, den man am häufigsten hier sieht, mit seinen breiten Schwingen, kurzer Stoß. Mhm. Und das ist ein ganz typischer Thermikflieger. Mhm. Und diese Riesenteile, wenn man sich überlegt, haben höchstens 800 Gramm. Gell?
Ja.
Also wenn man es rupfen würde, wären es kleiner, wäre ein Kackerl. Man ist da beim Riesenseeadler bei 12 Kilo irgendwo. Und der kleinste, den wir haben, der hat 100 Gramm.
Ja, und die Flügelspannbreite bis zu 2,5 Meter. Das ist aber beim Adler?
Oder? Der Kondor 3,60 Meter.
Wahnsinn.
Der Steinadler 2,20 Meter, 2,30 Meter.
Es muss ja irre sein, wenn die dann die Flügel, wenn die vorhin sind, dann die Flügel ausbreiten, ja, das ist dann schon mächtig.
Wenn dann in der Flugverführung der Geier über die Köpfe drüber fliegt.
Glaube ich, dann kommt ein großes Oh.
Also wird der Himmel dunkler.
Wir werden hernach auch ein paar O-Töne von der Flugschau aufnehmen, da bin ich auch ganz gespannt. Kiro, was wurde aus Kiro dann?
Kiro ist dem Fuchs zum Opfer gefallen. Wir haben ja letztes Jahr im Februar war es, kurz vor der Eröffnung, ist ein Fuchs über den Zaun drüber und hat sämtliche Flieger totgebissen am hallerlichten Dach. Das war damals 12 Vögel.
Und das waren alles Vögel in der Flugschau?
Das waren alles Vögel von der Flugschau.
Oh, das müssen ja dann richtige Einbußen gewesen sein für Sie dann.
Ja, da sind Vögel dabei gewesen, die habe ich 15 Jahre gehabt, 10, 15 Jahre. Das waren halt die Profis, gell? Das ist, wenn man Kutschen gespannt hat und verliert alle Pferde auf einmal.
Ah, schlimm. Und die werden bis zu 15 Jahre alt?
Ah, mein Papi ist einer, der ist jetzt 35, sei Sackerfolge.
Ja, Wahnsinn. Ich habe gelesen, bis zu 15 Jahre, aber 35 so alt?
In der Natur bis 15 bis 20, aber in der Gefangenschaft, also wie gesagt, der Sackerfolge, die Kara von meinem Papi, der ist jetzt 35, 36 Jahre. Eine Eule wird so um die 40 Jahre, ein Adler 60 bis 80 Jahre.
Wahnsinn. Die Eulen zählen aber gar nicht zu den Greifvögeln, ja auch die Falken gar nicht so?
Doch. Die Falken gehören zu den Taggreifvögeln, die Eulen gehören zu den Nachtgreifvögeln, gehören zur Familie der Greifvögel. Also Großfamilie Vögel, Greifvögel, und die unterscheiden zwischen Tag- und Nachtgreifvögel.
Ach so, okay. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass der Falke eigentlich so eine eigene Ordnung hat. Vielleicht wegen den vielen Arten und so, aber trotzdem.
Er gehört zur Familie der Falco. Und gehört aber zu den Greifvögeln.
Ah, okay, alles klar.
Der einzige Unterschied vom Falken zu den anderen ist, dass der Falke Bisstöter ist. Der tötet seine Beute also mit dem Biss. deswegen hat er den feigen Zaun in der Beuge des Schnabels. Alle anderen Greifvögel sind dann Grifftöter, die töten mit den Fängen.
Ah, genau, der hat so einen Haken, also an seinem Schnabel so einen Haken und das ist das damit tötet er.
Einen rasten kann.
Und man sagt ja auch, also man geht auf die Beizjagd. Können Sie sagen, was ist die Beizjagd?
Die Beizjagd ist definiert, die Jagd mit ausgebildeten Greifvögeln auf freilebendes Wild unter Berücksichtigung der Jagdzeit. Das ist die Beizjagd. Die Beizjagd ist praktisch, die Voraussetzung ist zum einen der Jagdschein. Hat man den Jagdschein bestanden, dann der Falknerschein. Hat man diese staatliche Prüfung auch noch bestanden, dann muss man die Voraussetzungen für die Haltung erfüllen. Das heißt, die Foliengrößen sind vorgeschrieben. Ich sage jetzt mal Habicht oder Falkengröße 1 Kilo, hat eine Größe von 12 Quadratmeter zum Beispiel, 2,50 Meter hoch, mit Wind und Wetter und den ganzen Schutzhalter. Kommt dann der Veterinär schon und schaut sich das an. Wahnsinn. Und wenn ich dann an so einem Vogel habe und er ist fertig trainiert, dass er jagt, dann brauche ich die Jagderlaubnis, genauso wie wenn ich mit einer Waffe gehen würde. Mhm. Das heißt, ich habe entweder einen Revierpächter, der sagt, du kannst bei mir jagen gehen, oder ich habe ein eigenes Revier, wo ich jagen gehen kann, und dann kann ich jagen, was der Vogel fängt. Natürlich versteht sich, dass man jetzt nicht auf führende weibliche Stücke zum Beispiel jagt oder auf Singvögel, Amsel oder einen Sperling, das will kein Mensch spielen, Amsel oder einen Sperling fangen. Ja.
Singvögel.
Ja, da geht es dann jetzt zum Beispiel, wie mit meinem Gonzo, mein Habicht, im Winter dann auf Krähen. Und da glaube ich, habe ich 10 oder 15 Reviere, wo ich überall hin kann, weil jeder ist froh, wenn die Krähen weiterkommen. Oder? Und das ist die Wahnsinn. Beizjagd. Mhm. Beizjagd kommt vom Beißen. Mhm. Weil eben die Falken, mit denen früher hauptsächlich oder nur die Jagd ausgeübt worden ist im Mittelalter und auch nur von den Adeligen, ihre Beute tot beißen, drum Beizjagd.
Ah, okay, also die Jagd Mensch und Tier, Mensch und Greifvogel. Ja. Gibt es aber auch schon lange, und ich habe auch irgendwie gelesen, dass das gibt es ja schon so lange. Das gibt es ja seit, glaube ich, 2205 vor Christi. Ja. Und früher, also jeder, der so einen Falken hatte, hat gezeigt, dann ist man wohlhabend.
Ja, es war ja so im Mittelalter, dass nur die Adeligen einen Falken oder einen Greifvogel besitzen durften. Mhm. Es durfte also das gemeine Volk keinen Greifvogel besitzen. Der kleinste derer, die einen Greifvogel besitzen durften, war der Pfarrer. Aber der hat nur einen Habicht, keinen Falken. Okay. Und dann hat es spezielle Falken gegeben, gerade für die Frauen. Sehr umgängliche Falken sind die Lernerfalken, leicht abzurichten, leicht zu haben. Und die Herren der Krone haben natürlich dann die Gehrfalken, die Wanderfalken geflogen. Und da wurde die Jagd hauptsächlich dann nur mit dem Falken ausgeübt, vom Pferd aus. Mhm. Drum trägt man den Falken heute noch auf der linken Hand, weil man in der rechten die Zügel führt.
Ah, okay.
Es hat einen ganz berühmten Fall gegeben, das war der Kaiser Friedrich II. Mhm. Kaiser Friedrich II. Hat auch ein Buch geschrieben, De Arte Fernandicum Avibus, die Kunst mit dem Greifvogel zu jagen. Und dieses Buch wird auch heute noch für die Ausbildung der Jungfalken genommen.
Ah, okay, interessant. Und hat der Kaiser Friedrich II. Auch diese Falkenkappe?
Haben sie auch schon gehabt, nachdem der Greifvogel ein Teleskopauge hat. Und wenn der mal irgendwas anfixiert hat, dann hat er das drin und will losfliegen. Er kann aber nicht auf alles losfliegen, was er gerade sieht. Also Hühner und Tauben und was weiß ich alles, Hausgeflügel. Und dass man ihn eben kontrolliert dann fliegen lassen kann, dafür hat er eine Haube drauf. Er kann sich ja konzentrieren und wenn es dann losgeht und die Haube kommt runter, dann weiß der Falke genau, okay, jetzt will ich meinen Einsatz.
Also, die Kappe auf, dann weiß er Ruhe und wenn die Kappe runter ist, dann kann er auf die Jagd gehen. Ach, super spannend.
Und man kann es vergleichen mit dem Pferd vom Sattel. Sobald das Pferd einen Sattel aufkriegt, weiß halt, wir gehen jetzt reiten. Und sobald der Hund die Leine sieht, weiß er halt, jetzt gehen wir spazieren. Und so ist, wenn man die Haube hinhält, dann ein Vogel, der sich richtig gut gewohnt ist, der steckt seinen Kopf von selber rein. Also da halte ich die Haube hin und mache das so.
Man selber die Ruhezeiten haben, die fordern ihre Ruhezeiten ein.
Naja. Auch wahrscheinlich. Nö, sie wissen, dass wenn die Haube runterkommt, dass dann Action ist.
Ah, okay, alles klar. Super, super spannend. Wir freuen uns riesig auf die Flugshow. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, dann schauen wir uns das einfach mal an.
Lassen Sie sich überraschen.
Radio Ochsenkopf. Da gibt's was auf die Ohren.